Wir wollen wieder den Petrusbrief aufschlagen, und zwar den ersten Petrusbrief. Und wir lesen heute noch einmal die Verse 1 bis 5. 1. Petrus 1, Verse 1 bis 5. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich lese nochmal die nächsten zwei Verse dazu. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr, die Erlösung ist dein Plan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus ist das geschlachtete Lamm von Grundlegung der Welt an. Aber als die Zeit erfüllt war, hast du deinen Sohn gesandt, ihn unter das Gesetz getan, hast ihn Mensch sein lassen und als Menschensohn auf der Erde dich selbst offenbart und in dem Menschensohn dich selbst offenbart. Du hast in ihm eine Erlösung gewirkt, die so vollkommen ist, dass auch unsere ganze Mangelhaftigkeit und unser Versagen sie nicht aus der Grundlage hebeln können. Wir preisen dich dafür. O Herr, wir bitten dich, gebrauche diesen Morgen, dass wir dein Heil in dein Heil hineinschauen und in das Ausmaß deines Heils, uns freuen über das, was du getan hast und verheißen hast, und dir glauben. So fasse du unsere Gedanken zusammen, binde sie zusammen, unsere ganze Hoffnung auf dich zu setzen, denn du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du änderst dich nicht. Und deine Verheißungen bleiben bestehen, so gewiss, wie du ohne Wandel bist. Nun sei du in unserer Mitte und wir bitten dich für die, die nicht da sein können, dass du auch sie segnest. Segne dein Volk in Anfechtungen, deine Kinder in Leid und Schwierigkeiten. Segne deine verfolgte Gemeinde. Herr, gib uns heute, was wir morgen brauchen. Um Jesu Willen. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal, oder hatte ich die Überschrift gegeben, erwählt, aber wozu? Und haben dann bei Vers 2 aufgehört. Und das Wozu ist, habe ich heute einfach mal überschrieben mit der Aussage von Petrus hier, die lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Und wir wollen uns ganz kurz daran erinnern, was Petrus oder wem Petrus hier schreibt. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil wir dadurch merken, wie relevant das, was er schreibt, auch für uns heute ist. Er nennt sie Fremdlinge. Er sagt, sie sind in der Diaspora, also in der Zerstreuung. Das ist das Wort, das er hier braucht. Manche haben deswegen vermutet, dass er zu Juden schreibt in der Diaspora. Aber der Inhalt des Textes zeigt, dass es weit darüber hinausgeht, dass er einfach die Christen meint, die in dieser Welt leben und die dort damals in Kleinasien lebten. Er nennt also diese Namen und das ist alles in der heutigen Türkei. Aber er sagt, sie sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Wir haben gesehen, dass diese Auserwählung Gottes Ratschluss ist. Manche, die versuchen, das Wort umzudeuten, aber die es versuchen umzudeuten, die sollten einfach nur von dem Herrn Jesus lesen, in Vers 20 und 21, dass hier das Wort gebraucht wird für Christus, für Christi Auserwählung, nämlich das Lamm Gottes zu sein, das unsere Schuld hinwegträgt. Und das darf man nicht, und damit kann man diese Worte nicht als vage oder undefiniert anschauen. Aber er sagt ja auch sehr klar, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. Gott erwählt, und diese Vorsehung ist nicht, Gott sah etwas voraus, sondern diese Vorsehung ist, Gott hat bestimmt. Wir werden auch da noch etwas weiter drauf eingehen. Er zeigt dann Merkmale dieser Erwählung. Was sind die Merkmale? Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Also sie werden geheiligt durch den Heiligen Geist zum Gehorsam und zur Blutbesprengung zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Das hatten wir gesehen. Es sind Christen, es sind Gotteskinder, und er zeigt ihnen, dass sie Gnade und Friede haben. Denn er würde sonst nicht schreiben, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Also es sind solche, die Gnade empfangen haben, die den Frieden mit Gott haben. Da ist nichts mehr zwischen ihnen und Gott. Gott ist versöhnt. Sie haben Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ihre Schuld wurde von Gott selbst hinweggetan. Nichts mehr ist zwischen ihnen und Gott. Gott hat es im Alten Testament sehr schön gesagt. Er hat gesagt, er wird machen, damit er sich freuen kann, ihnen wohlzutun. Und das ist die Grundlage, die wir hier haben für diese Gläubigen. Aber diese Gläubigen hatten große Herausforderungen, sie hatten Schwierigkeiten. Sie lebten in einem gottlosen Staat und sie mussten Verfolgung leiden. Manche von ihnen schwere Verfolgungen, manche wurden enteignet. Es gab Sklaven, die hatten ungerechte Herren. Diese Herren bestraften sie einfach aus der Laune heraus, zu Unrecht, aus Falschheit. Petrus hat ihnen was zu sagen. Da gab es Frauen, deren Männer waren wunderlich, so nennt er sie, ungläubig. Petrus hat ihnen zu schreiben. Er sagt ihnen, dass sie darauf achten sollen, was ihre Berufung ist, wozu Gott sie dahinstellt. Und er richtet ihre Blicke aus. Immer wieder zeigt er ihnen Christus. Er zeigt ihnen, wer der Herr ist. Und er richtet sie auf das Ziel aus, das sie haben sollen in diesem Unrecht. Und so erwähnt er eine Schwierigkeit nach der anderen und stellt immer wieder das Vergängliche dem Ewigen gegenüber und zeigt, welch ein Gewinn es ist, sich an das Ewige und Unbleibende und Unvergängliche zu klammern. Und genau darauf geht er hier am Anfang ein, in der Einleitung, und sagt hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Eine lebendige Hoffnung, sagt er. Nun, diese Hoffnung hat eine Grundlage. Diese Hoffnung hat einen Inhalt und diese Hoffnung hat eine Garantie, eine Sicherheit. Das wollen wir heute im Laufe der Predigt betrachten. Und wir schauen hier zuallererst auf die Grundlage. Wenn er damit beginnt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann hoffe ich, dass wir nach jedem Abschnitt deutlicher sehen, warum er sagt, gelobt, erstens, aber zweitens auch, dass wir einstimmen in das Lob, dass auch wir sagen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun schauen wir, was er hier sagt. Er sagt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist schon besonders, dass er weiß, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Diese Aussage hat eine besondere Bedeutung aus dem einfachen Grund, weil er zeigt die Beziehung, die er und alle Gläubigen zu dem Herrn Jesus Christus haben, dass sie ihn unseren Herrn Jesus Christus nennen. Er ist Mensch geworden, er ist Bruder geworden, er schämt sich nicht, ein Bruder von Menschen zu sein. Der Hebräerbrief Kapitel 2 macht es sehr deutlich, dass er sich so herabgeneigt hat, dass er Anteil nahm an ihren Schwachheiten, dass er sich nicht schämt, ihr Bruder zu sein und dass er in der Gemeinde Gottes den Herrn preist. Je mehr wir wüssten, wer Gott ist und wer wir sind, je mehr würden wir darüber staunen, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Je mehr wir sehen, wie unser Alltag seinen Namen verleugnet, wie wir geprägt sind von einer Welt der Sünde, je mehr würden wir darüber jubeln und jauchzen, dass er sich nicht schämt, uns sein zu nennen. Deswegen der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber er preist hier Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, weil Gott in ihm unser Lob annimmt und weil durch ihn Gott unser Vater geworden ist. Darum sagen wir Vater. Weil wir durch Christus so mit dem Vater versöhnt sind, dass der Vater uns lieb hat. Der Jesus sagt es selbst, er hat es ja dem Petrus und den Jüngern in der letzten Rede vor dem Tod ganz ausdrücklich gesagt. Er sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Wie er mich liebt, sagt er, so liebt er auch euch. Ihr seid seine Kinder und in Christus ist der Vater unser Vater, sodass wir zu ihm als unserem Vater kommen dürfen, in dem Herrn Jesus Christus. Aber er zeigt hier, dass er an uns gehandelt hat aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Nun, was hat er aufgrund seiner großen Barmherzigkeit getan? Uns wiedergeboren. Wir gehen erstmal auf die Wiedergeburt ein. Wiedergeboren, von Neuem gezeugt. Und hier sollten wir uns an das erinnern, was Jesus dem Nikodemus sagt, als der in der Nacht zu ihm kam, weil es einfach noch einmal uns an die Wichtigkeit der Wiedergeburt erinnert und auch an daran, dass die Wiedergeburt absolut notwendig ist, um überhaupt ins Reich Gottes zu kommen. Petrus sagt, wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Da haben wir heute von gelesen, Johannes hat davon gehört, Jesus sagt es ihm. Und als Nikodemus das Bekenntnis macht, dass er weiß, dass Jesus von Gott gekommen ist, antwortet Jesus sehr direkt mit dem, was am allerwichtigsten für ihn ist. Wahrlich, wahrlich. Amen, Amen, sagt er, so ist es. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Wiedergeburt ist also die Voraussetzung, dass jemand das Reich Gottes sieht. Die Wiedergeburt ist also absolut notwendig, um überhaupt in das Himmelreich einzugehen. Die Wiedergeburt, ohne Wiedergeburt gibt es keine lebendige Hoffnung. Nikodemus war ein frommer Mann, er war der Führer Israels, der Lehrer Israels, so nennt ihn Jesus selbst. Das heißt, er war bekannt als der Oberlehrer von allen Lehrern, der Lehrer überhaupt. Und Jesus muss zu ihm sagen, egal was deine Titel sind, egal welche Frömmigkeit du hast, egal welches Wissen du über die Bibel hast, wenn du kein neues Herz hast, wenn du nicht aus Gott geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist etwas so Entscheidendes, dass wir das verstehen und dass wir das anerkennen. Nikodemus ist dann überrascht und stellt dann einige Fragen. Und Jesus beantwortet es dann in Vers 5 und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es muss der Heilige Geist eine neue Schöpfung in dem Leben hervorbringen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Wer also einfach nur einmal geboren ist, ist die einfache Botschaft, ist ein Kind des Todes, in Ewigkeit verloren. Hoffnung hat der, der von Neuem geboren ist. Johannes, Jesus braucht hier zwei Aussagen. Er sagt, durch den Geist geboren. Er sagt, aus Gott geboren. Gott ist der, der ihn zeugt. Oder er sagt, von oben geboren. Also, er meint wiederum vom Himmel her, aus Gott geboren. Nun haben wir etwas ganz Entscheidendes daraus gemacht. Wir haben sozusagen die Wiedergeburt instrumentalisiert. Wir haben gesagt, wir machen die Wiedergeburt. Wie machen wir die Wiedergeburt? Durch unsere Entscheidung für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus, und wenn ich mich für Jesus entschieden habe, dann bin ich wiedergeboren. Wir haben also sozusagen die Wiedergeburt zu etwas gemacht, das wir in der Hand haben durch unsere Entscheidung. Und ich sage nicht, dass die Entscheidung nicht wichtig ist und nicht Teil des Planes Gottes, dass nicht der Tag kommt, wo wir eine wirklich entscheidende Entscheidung treffen müssen, wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen war, der vom Vater weggelaufen war, der sein Leben ruiniert hat und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ja, da ist etwas Wichtiges dran in dieser Entscheidung, und das wollen wir auch nicht unter den Tisch kehren, sondern im Gegenteil, wir haben heute gelesen, dass die Pharisäer den Ratschluss Gottes für sich nichtig machten. Warum? Sie verwarfen das, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie hörten nicht darauf. Die Zöllner, die Sünder, sie achteten darauf, sie nahmen es an. Johannes selbst sagt, so viele ihn aber aufnahmen. Aber all das, was Menschen tun, ist höchstens eine Folge dessen, was Gott tut. Entscheidend ist, dass Gott handelt. Also nicht, wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich automatisch wiedergeboren, denn die Bibel zeigt uns, dass wir viele Entscheidungen treffen, die keine Tragweite und keine Bedeutung für unser Leben haben. Jeremia sagt, trügerisch ist das Herz mehr als alles, und er spricht es aus in dem Kontext, dass die Frage in dem Kontext, dass Gott sagt, verflucht der Mensch, der Menschen vertraut, und dann sagt er, gesegnet der Mann, der dem Herrn vertraut. Und dann sagt er, trügerisch ist das Herz mehr als alles. Schaut, er zeigt, dass gerade in diesem Punkt, wem ich vertraue, ich mich am meisten betrüge. Ich sage, ich vertraue dem Herrn, aber ist das wirklich die Grundlage meines Friedens? Ist das wirklich die Grundlage, aus der heraus die Entscheidungen meines Lebens kommen? Die Wiedergeburt ist ein Werk Gottes. Mächtig, übernatürlich. Es verändert den Menschen so sehr, dass man Früchte der Wiedergeburt im Leben eines Menschen sieht. Deswegen hat er vorher gesagt, in der Heiligung des Geistes, die ganze Ausrichtung des Menschen wird von Gott erneuert. Der, der sich für seine Sünden entschuldigte, klagt sich nun für seine Sünden an. Der, der sie rechtfertigte, empfindet nun Ekel und Abscheu für das, was er vorher begehrte. Der, der die Gesetze verwarf und sagte, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen sollte, hat nun ein Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Der, der Sinn und Erfüllung in diesem Leben suchte, merkt auf einmal, dass das alles nichtig ist und er sucht die Ewigkeit, er sucht Gott. Der, der für Christus höchstens den Wert hatte, dass er ein guter Reformer war oder ein guter Mensch oder ein guter Märtyrer, der sieht in Christus die einzige Grundlage, um vor Gott zu stehen. Die Wiedergeburt bringt Früchte hervor. Die Wiedergeburt macht etwas so Entscheidendes im Menschen, dass es nicht verborgen bleiben kann, dass es ein übernatürliches, göttliches Handeln in diesem Menschen gab, sodass alles in diesem Menschen sich komplett verändert hat. Verändert. Etwas Neues ist geschehen. Deswegen sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ja, die Sünde ist da. Ja, die Sünde greift an. Ja, der Mensch hat noch den Leib der Sünde. Und trotzdem, da ist eine Kraft ins Leben hineingekommen. Etwas Neues, etwas Göttliches ist ins Leben hineingekommen. Und das beginnt nun, den Menschen zu treiben, Besitz zu ergreifen. Man sieht die Hand Gottes im Leben eines Menschen. Jesaja 53 ist ja das Gebet der Erlösten. Aber Jesaja 53 beginnt, an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und bei Jesaja sieht man, der Arm ist des Herrn ist Gottes Macht. Ich merke, wir müssen uns beeilen, aber wir sehen Wiedergeburt. Das ist hier, was Wiedergeburt meint. Aber er sagt, wiedergeboren sind wir aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das war der Punkt, warum ich darauf kam. Er sagt nicht, aufgrund unserer Entscheidung sind wir wiedergeboren, sondern aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Was macht den Unterschied? Gottes Erbarmen. Wir waren nichts anderes als elende, gottverlassene Sünder unter dem Zorn Gottes, unter der Herrschaft Satans, Knechte Satans, aber Gott hat sich unserer erbarmt. Ihr merkt, wie bedeutend diese Betonung ist. Die Bibel kennt nicht die zentrale Betonung der Entscheidung, sondern sie rühmt die wahre Ursache, nämlich den Herrn selbst, der sich über uns erbarmt hat. Schaut Paulus in Epheser Kapitel 2, er redet von unserem Leben, das wir geführt haben, bevor wir Gottes Erbarmen empfingen. Oder er schaut bei den Ephesern zurück auf ihr Leben vor ihrer Errettung und er sagt auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Ich lese ab Vers 1, wer mitlesen möchte. Also Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er sagt, ihr gingt den Weg der Sünde. Ihr wart unter der Herrschaft des Satans. Der Geist des Ungehorsams trieb euch zur Rebellion gegen Gott. Unter ihnen führten wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir wollten tun, was wir wollen. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und Gottes Zorn war über unserem Leben. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Er sagt, wer hat den Unterschied gemacht? Gott hat den Unterschied gemacht. Gott, der reich ist in Erbarmen, hat uns seiner großen Liebe willen. Liebe war die Grundlage dieses Erbarmens. Gott neigte sich herab, mit der er uns geliebt hat, doch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Mit dem Christus lebendig gemacht. Und schaut, das ist das Thema hier auch im Petrusbrief, wenn er sagt, also der hat uns, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, es ist eine große Barmherzigkeit, eine unglaubliche Barmherzigkeit, wiedergeboren hat. Und jetzt sagt er zu einer lebendigen Hoffnung. Warum ist eine lebendige Hoffnung? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod. Ihr stellt euch vor, hier sind Gläubige dabei, die werden ein paar Tage später vor dem Richter stehen und bekommen das Todesurteil. Und Petrus schreibt ihnen, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Petrus selbst war schon im Gefängnis und das Todesurteil stand schon, am nächsten Tag sollte er hingerichtet werden. Er schlief ruhig. Er hatte eine lebendige Hoffnung. Was ist die Grundlage dieser lebendigen Hoffnung? Er sagt, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Verschließt eure Ohren vor jedem, der euch erzählt, das muss keine Tatsache sein. Paulus zeigt uns deutlich, dass die Auferstehung Jesu Christi die Grundlage ist, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Ist Christus nicht von den Toten auferstanden, gibt es keine Auferstehung. Sind wir noch in unseren Sünden? Wir betrügen uns selbst, weil wir nur ein Konzept haben und nicht die Realität. Weil wir ein Glaubenskonstrukt haben, das nicht auf Tatsachen fußt, also nicht die Merkmale eines ewigen Gottes trägt. Aber Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Christus wurde Mensch, Christus ist gestorben, er ist tatsächlich gestorben und er ist wirklich auferstanden. Ostern ist jeden Tag für einen Christen. Er lebt. Und weil er lebt, ist es eine lebendige Hoffnung, denn er hat damit den Tod besiegt. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist dem Teufel. Also der Christ, der das Todesurteil bekommt, dass er morgen hingerichtet wird, sagt wie der Schächer am Kreuz, meine Seele ist in der Hand des Herrn und sie lebt. Und meinen Leib wird er auferwecken. Deswegen eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung würde sterben, wenn sie auf das Diesseits gerichtet wäre, aber sie ist es nicht. Schaut, darum ist es so fatal, dass unser Evangelium heute einen Jesus verkündigt, der mein Leben hier auf der Erde glücklich macht, der meine Bedürfnisse hier auf der Erde stillt. Und dieses meine Bedürfnisse meine ich nicht die Erlösten, deren Bedürfnisse auf der Erde nicht zu stillen sind, sondern ich meine die, deren Bedürfnisse hier auf der Erde sind. Sie finden einen Jesus, der dafür zuständig ist. Aber darum ist es so fatal, aber es ist so entscheidend, dass wir sehen, wir haben eine lebendige Hoffnung und diese Hoffnung ist gewiss. Auch bei dem Sklaven, der einen ungerechten Herrn hat, der über sein Leben entscheiden kann. Petrus hat Worte des Trostes für ihn. Er zeigt ihm, dass Gott einen Plan hat für sein Leben. Die Auferstehung Jesu Christi gibt ihm die lebendige Hoffnung. Christus ist auferstanden. Damit ist der Tod besiegt. Merken wir, es ist nicht selbstverständlich, wenn Petrus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir von einer Hoffnung reden, dann schauen wir auf Christus und sehen, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er nun zur Rechten Gottes des Höchsten sitzt und dass um Christi willen Gott unser Vater ist, egal was im Leben geschieht. Gepriesen, gepriesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Du schaust doch nicht auf deine Entscheidung, du schaust, du siehst das Werk der Wiedergeburt, du siehst, was Gott Großes in deinem Leben getan hat, das kannst du dir nicht zuschreiben. Du kannst nicht sagen, ich habe durch meinen Entschluss mein Leben gebessert. Oh nein, du kannst deinen Geschmack nicht ändern. Du kannst die Macht der Sünde nicht brechen. Es ist Gottes Werk. Gepriesen. Wenn du die Merkmale Gottes in deinem Leben siehst, die Früchte der Wiedergeburt, wir haben nur ein paar angesprochen, dann danke Gott. Es ist ein unglaubliches Werk. Es ist Gottes Werk. Aber wir kommen zum Inhalt der Hoffnung. Er sagt hier, wozu hat er uns wiedergeboren? Was ist die Grundlage? Die Grundlage ist, dass die Barmherzigkeit Gottes, er schuf einen neuen Menschen Und die Verheißung, die Grundlage dieser Verheißung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Nun, hier merken wir schon in der Betonung, Hoffnung ist nicht, wird nicht so gebraucht, wie wir Hoffnung brauchen. Wir gebrauchen Hoffnung als etwas, als einen Wunsch, als etwas Ungewisses, etwas Mögliches, aber nicht unbedingt Sicheres. Die Bibel gebraucht Hoffnung ausschließlich. Ich meine nicht, dass sie nicht auch das Wort Hoffnung im Allgemeinen braucht, aber ich meine jetzt diese lebendige Hoffnung, von der er spricht, ist nichts anderes als das, was Gott verheißen hat, seinen Kindern zu geben. Und die Hoffnung, und sie nennt es deswegen Hoffnung, weil es Gaben sind, die schon uns gehören durch Christus, aber wir sie jetzt noch nicht besitzen. Die Erlösung in Christus beinhaltet die Wiedergeburt, ja. Mit allen Segnungen, die Gott uns für dieses Leben gegeben hat, nämlich die Heiligung, die Veränderung in Gottes Ebenbild, Gottes Fürsorge, Gottes Durchtragen, alles ist Inhalt dieser Hoffnung. Aber das, was noch kommen wird, dass Gott uns einen neuen Leib gibt, einen neuen Himmel und eine neue Erde, das ist zukünftig. Und alles, was zukünftig ist in den Verheißungen, das nennt die Bibel, fasst die Bibel zusammen mit Hoffnung. Und uns sagt er hier, wozu hat, welche Hoffnung hat er uns gegeben? Er sagt, zu einem Erbteil. Und dieses Erbteil hat Merkmale. Er sagt, unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Beim letzten Börsencrash in Amerika vor ein paar Jahren, da hörte ich ein paar Berichte von Leuten, deren ganze Rente damit zerfallen war. Sie standen kurz vor der Rente, aber durch den Bankencrash war alles verloren. Jetzt hatten sie nichts. Wir stehen vor dem Ruin. Feuer, Krieg, Diebstahl, Betrug. Es gibt so viele Dinge, die unser Erbteil hier auf der Erde in einem Moment verschwinden lassen. Jedes Erbteil hier auf der Erde ist vergänglich. Rost. Und Motten. Rauben. Alles, Jesus fasst es so zusammen. Er sagt, das Erbteil im Himmel ist unvergänglich, es kann nicht verloren gehen. Die Erbteile hier auf der Erde sind befleckt. Du kannst hier auf der Erde kein Erbteil bekommen, das nicht in irgendeiner Weise von Sünde geprägt ist, von Sünde beeinflusst ist. Und wir müssen nur an die vielen Streitereien denken, an die vielen Streitereien denken, an den Krieg, die gerade ein Erbe mit sich bringen. Wie viele Familien sind gespalten, nur weil das Erbteil nicht geregelt war, zumindest nicht so geregelt, wie sie es wollten. Im Sozialismus hieß es, alle sind gleich. Und trotzdem, als die Perestroika kam, auf einmal gab es so viele Superreiche. Was war denn da das Erbteil? Ein Erbteil des Betrugs, der Selbstsucht, der Habsucht. Man muss nur mal ein bisschen lesen, was sozusagen die großen Chefs dieser Welt, die Reichsten dieser Welt, wie sie zu ihrem Gewinn gekommen sind. Und da gibt es immer welche, die klagen an, weil sie sagen, eigentlich habe ich das erfunden. Ich war der Erfinder, ich war eigentlich die Ursache. Er hat es mir gestohlen. Ganz oft hat es damit etwas zu tun. Diese Welt ist eine Welt der Ungerechtigkeit, der Unreinheit. Jedes Erbteil, das du hier empfangen kannst, ist immer ein Erbteil, das von Sünde befleckt ist. Und spätestens dann, wenn du es hast, wird es durch dich verunreinigt. Aber das im Himmel ist rein. Es basiert nicht auf deinem Verdienst. Es ist das Verdienst, es ist der Verdienst des Herrn Jesus Christus. Es ist so vollkommen, es ist absolut rein und es übertrifft alles, was du hier auf der Erde bekommen könntest, bei weitem, unvergänglich. Was auch immer du für ein Erbteil hast, die Zeit nagt an allen Dingen, der Zerfall herrscht über alles. Du siehst es an deiner eigenen Haut, sie wird alt. An deinen Krankheiten, du wirst alt. Rost und Fäule und Schimmel werden am Ende alles ruinieren. Und wenn nicht diese Dinge, dann ein Krieg oder ein Erdbeben oder was auch immer an Katastrophen auf dieser Erde kommen. Und darum sind die Menschen auch geprägt von einem Unfrieden, von einer inneren Rastlosigkeit, sich dieses Erbteil zu sichern, obwohl es doch festgelegt ist, dass sie es verlassen müssen. Darum wird der, sagt ja der Jesus zu dem reichen Kornbauer, du Narr. Warum war er ein Narr? Weil er sagte, meine Seele, du hast nun Frieden, hat er sich zugesagt. Nicht, weil er eine gute Ernte hatte, die hat die Gott ihm gegeben. Nicht, weil er sich eine Scheune baute. Es war vernünftig, eine Scheune zu bauen, es würde ja nass regnen. Sondern weil er Frieden fand in den Dingen dieser Welt. Das war der Grund. Die Scheune war nur der Plan. War nur die Sicherheit, nur die Garantie, die er geben wollte. Gott sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ihr seht, das ist das Besondere. Erst wenn wir uns bewusst machen, was unser Erbteil hier auf der Erde ist, dann sehen wir, wie herrlich das Erbteil ist, das Gott uns gibt. Nun, dieses Erbteil wird zusammengefasst ein paar Verse weiter, in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ist alles zusammengefasst in einem Heil, Heil. Manche Gläubigen, zum Beispiel im Psalm 16, sagen, dass das Erbteil, das ihnen zukommt, der Herr Jesus ist, der Herr selbst. David sagt im Psalm 16, mein Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land. Und er benimmt sozusagen die Sprache der Landesverteilung durch Josua, wo sie Lose geworfen haben, wer welchen Teil bekommt. Und da gibt es einen Bezug zu den Leviten. Die Leviten bekamen keinen Teil. Das heißt, für sie wurde nicht gelost. Und der Herr sagt, ich bin euer Erbteil. David gehörte nicht zu den Leviten. Und er war König in Israel. Aber er sagt, mein Erbteil, mein Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land. Und dann sagt er, der Herr ist mein Erbteil. Merkt ihr, was er macht? Er sagt, alle Verheißungen dieser Welt sind nichts. Gott hat dafür gesorgt, dass er mein Gott ist und mein Vater und mein Teil. Das ist alles. Und das ist das Besondere. Aber wir dürfen das nicht reduzieren, weil manche sagen, okay, das ist der Herr selbst, aber die Bibel gebraucht nun mal so viele Worte dafür. Sie redet von einer Stadt. Sie redet von Straßen aus Gold. Sie redet von einer Wohnung, die wir nicht verlassen, die der Herr selbst bereitet hat. Sie redet von Bäumen, die das ganze Jahr über Früchte tragen, von Flüssen mit Wasser, die aus dem Heiligtum herauskommen, von einem Licht, das heller und reiner ist als die Sonne. Warum redet sie davon? Warum gebraucht sie diese Bilder? Weil diese Sehnsucht im Menschen ist und weil wir gerade diese Dinge oft in dem Diesseits suchen. Und doch sind sie von Sünde durchdrungen, von Vergänglichkeit bestimmt. Ja, sie haben sogar das Urteil Gottes, dass sie komplett zerstört werden. Und Gott sagt, das Erbteil, das wir empfangen, ist aber ein Erbteil, das nicht zerstört wird, das nicht vergeht, das rein ist und dieses alles bei weitem übertrifft. Bei weitem. Schaut, deswegen gepriesen, dieser Gläubige, der ein Sklave ist und von seinem Herrn zu Unrecht geschlagen wird, hat ein Erbteil im Himmel. Diese Gläubigen, die verfolgt werden, die Leid tragen, sie haben ein Erbteil im Himmel. Deren Häuser gestohlen wurden, sie haben ein Erbteil im Himmel. Die entrechtet wurden, deren Ruf ruiniert wurde. Ihr Name steht im Himmel geschrieben. Und er ist gerühmt im Himmel. Um Christi willen. Schaut, darum sagt er zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Es gibt dem Ganzen nochmal eine besondere Bedeutung. Er sagt, Gott sorgt sich darum. Der Allmächtige bewahrt es auf für uns. Oh, nicht du musst es bewahren, nicht du musst dich darum kümmern, dass dein Erbteil nicht verloren geht, will er sagen, sondern Gott selbst kümmert sich um dein Erbteil. Bei ihm ist es in sicheren Händen. Wir können jetzt aber sagen, du suchst dir, also du hast ein Erbteil bekommen, du hast Geld bekommen und jetzt suchst du eine sichere Bank, um es anzulegen. Nun, du kannst noch so gut der Bank vertrauen, das wird nicht unbedingt garantieren, dass die Bank dein Geld gut verwaltet. Aber sagen wir mal, du hättest die sicherste Bank gefunden, in der du das Erbteil hinlegst oder auch für deine Söhne, für deine Kinder aufbewahren willst. Was kannst du nicht garantieren, dass du morgen lebst? Wie viele Eltern haben ein Erbteil für ihre Kinder gut angelegt, gar nicht schlecht angelegt, aber das Kind wirft sich vor den Zug oder stirbt, weil es krank ist. Was half da das sichere Erbe? Es half nichts. Das ist Petrus seine Argumentation, wenn er hier weitergeht und sagt in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ist das nicht Grund, Gott zu preisen? Ist das nicht Grund, Gott anzubeten, gepriesen, einzustimmen bei Petrus mit dem Wort gelobt, gelobt, gelobt seist du, o Gott? Und muss nicht jeder Verlust hier auf der Erde, jeder Diebstahl unserer Güter, jede Einschränkung, jede Ungerechtigkeit uns dennoch preisen lassen? Warum? Weil sie uns nur das nehmen, was wir sowieso lassen müssen, was wir sowieso nicht behalten werden, was sowieso befleckt ist von Sünde, aber das Ewige nicht nehmen können, nicht rauben können? Oder kann die Bank, an der mein ganzes Geld ist, kaputt gehen? Es ist doch nur das Geld, das sowieso vergeht. Mein Erbteil ist im Himmel. Seht ihr, es bringt eine ganz neue Bewertung in unser Leben hinein. Als die Brüder von Ägypten zurückkamen und sie hatten gerade Josefs Herrlichkeit gesehen und Josef hatte sich ihnen mitgeteilt und sie waren so überwältigt von dem, Josef lebt, und dann hat er ihnen die ganzen Güter gegeben und die Wagen und die Geschenke. Und da kommen sie zu ihrem Vater und sagen, Vater, Vater, Josef lebt. Erinnert euch noch, was da stand? Sein Herz blieb kalt. Sein Herz blieb kalt. Wie ist es bei dir mit diesem herrlichen Erbteil, das Gott dir verheißen hat? Was macht es mit dir? Lässt es dein Herz auch kalt? So dass du denkst, entscheidend ist, was ich jetzt habe, was ich hier habe, wie es mir jetzt geht, welche Sorgen ich jetzt habe, welches Unrecht, unter welchem Unrecht ich jetzt leiden muss. Erst als sie die Wagen sahen, als Jakob dann die Wagen sah und die Geschenke, da wurde Jakob lebendig. Und er sagte, ich muss gehen und ich muss ihn sehen, bevor ich sterbe. Seht ihr, das veränderte alles, als er glaubte, als das Realität war in seinem Leben. Da veränderte es alles. Er sagt, da will ich jetzt alles verlassen. Ich muss sofort hin. Ich muss ihn sehen. Und das ist das Entscheidende. Darum betet Paulus für die Epheser und sagt, Gottes Geist erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Weil diese Sichtweise, die klare Sichtweise dieses Erbteils verändert unsere ganze Bewertung des Diesseits und aller Erfahrungen des Diesseits. Welche Kraft hat es in deinem Leben? Bitte Gott um den Heiligen Geist, um das Werk des Heiligen Geistes, deine Augen zu öffnen für das unvergängliche, unbefleckte und unverweltliche Erbteil und deinen Sinn darauf zu richten, dass du nach dem trachtest, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Schaut, Paulus schreibt es zu den Kolossern so schön. Ich lese es mal aus der neuen Genfer Übersetzung, einfach weil es uns vielleicht hilft, denn wir nicht die bekannte Sprache hören, sondern so ein bisschen, ja, es ist mehr eine Übertragung. Und trotzdem haben sie die Botschaft, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das ist, was Petrus möchte. Paulus definiert es hier einfach. Er sagt, ihr seid gestorben, darum richtet euch, nehmt eure Verantwortung wahr. Petrus möchte den Gläubigen in der Zerstreuung sein. Seht doch dahin und gibt und lasst, dass euer Leben bestimmt werden von der Herrlichkeit, die euch erwartet. Das ist die Ermahnung hierbei beim Kolosserbrief. Wir merken, wie entscheidend diese Sichtweise ist, wie entscheidend es ist, dass uns vor Augen ist, dass wir ein Erbteil im Himmel haben. Die Anwendung von Paulus kommt dann sehr deutlich. Er sagt, tötet daher in den verschiedenen Bereichen eures Lebens, was noch zu dieser Welt gehört. Er sagt, wir brauchen diese Perspektive, um unseren Auftrag hier wahrzunehmen, nämlich alles zu töten, was zu diesem Leben gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über diese Erde. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdungen, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Seht ihr, sagt, das sind die Konsequenzen, dass euer Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Aber, jetzt komme ich zurück zum dritten Punkt, die sicherste Bank garantiert nicht, dass ich lebe, dass ich überlebe. Wenn das Erbteil auch gut bewahrt ist, heißt das noch lange nicht, dass ich das Erbteil empfangen werde. Nicht so bei Gott. Nicht so bei Gott. Die ihr durch Gottes Macht, sagt Paulus, die ihr in der Dynamis, wir kennen das Wort von Dynamit, ne, der Dynamitstange, die ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Da ist das unvergängliche, unbefleckte Erbteil, wer garantiert dir, dass du es auch empfangen wirst? Der sagt, Gott selbst. Der Gott, der dein Erbteil aufbewahrt hat, der Gott, der dich wiedergeboren hat, der dir ein neues Leben gegeben hat, er ist der, der dich bewahrt. Durch seine Macht kommst du in Gottes Herrlichkeit. Durch seine Macht. Schaut, wenn wir glauben, dass der Mensch, der errettet ist, auch das Ziel erreichen wird, dann glauben wir nicht an unsere Treue, sondern dann glauben wir an Gottes Treue. Wir glauben aber auch nicht, dass dieses Heil ein unverlierbares Heil ist, in dem Sinn, dass wir in der Sünde einfach leben können, weil wir einmal das Heil empfangen haben. Das ist nicht Gottes Original, das ist nicht Gottes Werk. Gottes Werk ist ein neues Leben, das solch eine Kraft hat, dass es sich durchsetzt durch alle Anfechtungen. Ich sage nicht, dass man nicht fällt. Ich sage nicht, dass man nicht versagt. Ich sage nicht, dass man nicht, ja, ich glaube, Sprüche sagt es, der Gerechte fällt 7-mal, dass es nicht die Merkmale von der Kraft der Sünde in unserem Leben zeugt. Aber es zeugt von der Herrlichkeit der Kraft Gottes, von dem Werk Gottes, das Feuer brennend zu halten und den Glauben zu nähren und zu erhalten, bis wir in seine Herrlichkeit eingehen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, wie jemand mir mal gesagt hat, er sagt, ich weiß, was der Herr an mir getan hat, ich werde Gott nie verlassen. Da habe ich gesagt, dein Heil ist aber sehr unsicher. Dabei hat er gestutzt. Ich sagte, ja, du glaubst an deine Treue. Das nicht zu holen. Wir sind irrende Schafe. Wir sind geneigt zum Abfall vom lebendigen Gott. Das müssen wir uns eingestehen, das ist eine Tatsache. Der Herr warnt uns davor, wir sind verführbar. Die Sünde überwältigt uns. Wir brauchen die Ermahnung und den Trost der Schriften. Wir brauchen die Ermutigung der Gemeinde. Ja, der Hebräerbrief sagt sogar, ermahnt euch jeden Tag. Ermahnt euch jeden Tag. Wachet und betet. Das sind Gottes Mittel, aber es ist Gott, der uns bewahrt. Wir werden durch Gottes Macht bewahrt. Das Heil hat seine Sicherheit in Gottes Ratschluss, uns in seine Herrlichkeit zu bringen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus, weil er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Seine Erwählung vor Grundlegung der Welt hat den Ratschluss, uns in seine Herrlichkeit zu bringen, dass wir vor dem Vater stehen, ohne Makel, ohne Fehler, rein, vollkommen, in vollkommener Liebe. Wen will er dahin bringen? Die größten aller Sünder. Die größten aller Sünder. Er hat es beschlossen. Es liegt also nicht an deiner Macht, es liegt an Gottes Macht. Nun sagen manche, ja, klar macht Gott das, also kann ich leben, wie ich will. Das ist nicht Gottes Original. Das sagt er auch nicht, der von Gott errettet ist. Der würde das nie sagen. Schaut, er sagt hier, durch den Glauben. Das bedeutet, du gehst nicht aus der Verantwortung, sondern Gottes Macht wird dich tragen, indem es dich ermahnt, deinen Glauben fördert, deinen Glauben erhält, so dass du als Glaubensüberwinder in Gottes Herrlichkeit eingehst. Hebräer 11 würde uns hier ein Beispiel nach dem anderen liefern, wie sie als Glaubensüberwinder in Gottes Herrlichkeit eingingen. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen, aber Gott ist es, ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens, Hebräer 12. Er zeigt die Glaubensüberwinder und er zeigt, wie entscheidend es war, dass sie die Herrlichkeit sahen, dass sie im Glauben auf die Verheißung blickten. Abraham, er verachtete die Stadt, das Erbteil auf der Erde. Warum? Er wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Mose, er verachtete, ein Kind des Pharao zu sein. Er verachtete die ganze Erbschaft Ägyptens. Er sagt, die Schmach des Christus ist mehr wert. Warum? Mein Erbteil im Himmel hängt an der Schmach des Christus. Müll, Müll. Paulus, er sagt, was immer ich für Gewinn achte, gesehen habe, ist für mich Dreck. Wertlos, nichts. Das war der Glaube. Durch Glauben bewahrt werden. Und seht ihr, Gott handelt an uns, um unseren Glauben zu stärken. Er ist es, der uns immer wieder Jesus vor Augen stellt. Er ist es, der uns immer wieder zeigt, dass Jesus den Weg ans Kreuz ging. Und das macht er mit dem Gläubigen. Er zeigt ihm, dass sein Weg der gleiche Weg ist. Also, und dieser Weg ist der Weg des Kreuzes. Aber der Weg des Kreuzes führt zu dieser Herrlichkeit und zu diesem Erbteil. Darum darfst du preisen. Du schaust auf dich, du siehst auf deine Kraft, du siehst auf deine Fähigkeit, du siehst auf deine Entschlossenheit und du zweifelst. Gut, dass du zweifelst. Schau weg davon. Schau davon weg. Sieh auf Gottes Macht. Sag, Herr, du bist mächtig genug, mir das Erbteil zu bewahren. Du bist mächtig genug, mich im Glauben zu erhalten. Du bist mächtig genug, mich zurückzuholen. Du bist barmherzig und gnädig. Er sagt, wie wir durch Gottes Macht bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gott wird es offenbar machen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Aber hier beginnt Petrus, gelobt sei. Heute darfst du im Glauben preisen. Heute fordert er dich auf, einzustimmen. Und ganz praktisch wird Petrus dann im Brief immer wieder darauf zurückkommen und zeigen, wie viel Grundlage jeder, der errettet worden ist, der Barmherzigkeit empfangen hat, der die Hoffnung auf ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil hat, der durch Gottes Macht bewahrt wird, heute Gott zu preisen, in welchen Umständen du auch immer bist. Lass uns beten, wie Paulus betete. Und ich habe den Anfang schon zitiert, ich zitiere das Ende, wenn er sagt, er gebe euch durch seinen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Nicht nur, dass sie das Erbteil sehen und die Herrlichkeit der Hoffnung, sondern auch zu sehen, was die überragende Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden, ist. Die hat er wirksam werden lassen, als er Christus von den Toten auferweckte. Und da merken wir auf einmal, das, was Petrus schreibt und was Paulus schreibt, bringen beide den Punkt zusammen. Sie zeigen, die Auferstehung Jesu Christi gibt nicht nur die Sicherheit, dass du auferstehen wirst, sondern die Auferstehung Jesu Christi ist die Grundlage, zu wissen, dass Gott durch genau die gleiche Kraft dich im Glauben bewahrt, bis du in seine Herrlichkeit eingehst. Lass uns einstimmen in dieses Lob. Amen. O Herr, so bitten wir dich, vergib uns den Unglauben, vergib uns den Zweifel, vergib uns das Wegblicken von dir und deinen Verheißungen. Danke für dein Wort. Erneuere unseren Glauben, stärke ihn durch deinen Geist. Lass uns sehen, was du Großes getan hast, welche Verheißungen du gegeben hast, was du noch tun wirst und wie groß dein Erbarmen darin ist. Und gib, dass unsere Zuversicht in dir allein ist. dem, was du, dass du dein Wort gegeben hast und dass du nicht lügen kannst. Herr, du vermagst über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder erflehen. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Wir werden durch deine Macht bewahrt zu dem Heil, das du bereitet hast. Gepriesen sei dein Name dafür. Und nun, da du den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hast, da er lebt und zu deiner Rechten sitzt und unser hoher Priester ist, wirke du in uns, was vor dir wohlgefällig ist, zur Ehre und zum Lobpreis deines Namens und deiner Erlösung. Der Herr segne euch und der Herr gebe euch Frieden. Amen.